So, läuft.
Dosenfischen.
Der Podcast.
Live aus dem Küchenstudio.
Ausgabe
47.
So ist es.
Guten Tag.
Guten Tag. Habt ihr, hört mal, sag mal was.
Los,
sag mal
guten was.
Guten Tag. Dann mach mal weiter. Sag mal was. Das ist voll egal. Erzähl mal was. Irgendwie 1, 2, 3 oder so.
Ja, ich bin's. Also.
Ja, hört ihr das?
Kennt ihr mich doch?
Das ist der Aber. Der Aber ist wieder da. Ich habe vorhin schon lauter Sachen dem Aber erzählt, die ich eigentlich mit Pixel, also sozusagen, ich bin da immer davon ausgegangen, das kennt er alles schon.
Ja.
Weil er ja mit mir im Auto gesessen hat. Aber das war er ja gar nicht.
Nee, der Pixel war verdammt gut, ne?
Ja.
Also,
du hast einige Kommentatoren schon geschrieben, man muss halt nur ein bisschen schneller zuhören, nicht wahr?
Mhm. Beide Ohren aufmachen.
Ja.
Kann man mehr verarbeiten.
Ich habe auch immer versucht, möglichst ohne lange Pausen zu reden,
ja.
Um nicht dafür zu sorgen, dass Pixel dazwischen kann und einfach...
Aber so einen Hinweis hatten wir ja auch mal für andere Leute, ne?
Ja.
Luftholpausen sofort nutzen. Nee, das hat der Pixel schon sehr gut gemacht.
Ja, hat's dir gefallen.
Mhm.
Schön.
Ich habe noch nicht alles gehört, ich kam gar nicht dazu, weil ja so viel jetzt in der Zeit passiert
ist. Ja, vor allem haben wir locker mal eine Stunde 20 gemacht. Ne?
Mhm.
Wir haben ja jegliche Dosenfischer-Rekorde gebrochen.
Mhm.
Also alles, was wir bisher vorgelegt haben, Stunde 6 und so.
Mhm.
Aber für eine B-Nummer hatten wir eigentlich nicht mehr genug. So. Und es wurde auch kalt und so, wir saßen ja draußen. Und die Ahnung, da musste man das halt irgendwie löblich zu Ende bringen.
Und wenn man drin ist, ist man drin, ne?
Genau, dann kann man ja nicht aufhören.
Ja, ja. Nee, das kann
ich. Außerdem war es total geil einfach. Also, wenn wir Pixel jetzt einfach noch einen Job in Schwerin besorgen würden, dann würden wir auch so eine Talkshow machen, so mit Runde.
Das stimmt. Aber wer will schon von da nach Schwerin?
Naja.
Also aus der Metropolregion in die Landeshauptstadt.
Ja, schöner ist hier, definitiv.
Das ja.
Da ist vielleicht ein bisschen mehr los, aber...
Mhm.
Prost übrigens mit deiner
Abertasse. Ja, endlich wieder meine Abertasse. Ich wollte noch mein T-Shirt anziehen, aber das habe ich vergessen.
Ich habe aber das, verraten wir den Cyberberries nicht, ich habe meins ja meiner Frau gegeben.
Oho.
Mhm.
Und?
Hast du ja, es Frau sieht, es sieht an ihr ganz hervorragend aus, während es an mir, das haben wir auf den Fotos gesehen...
Bauchfrei ist top.
Ja, einmal bauchfrei und dann gibt es ja auch immer dieses Maurer-Dekolleté frei. Weißt du, du hockst dich irgendwo hin und ich habe ja extra so lange T-Shirts, damit das kein Maurer-Dekolleté gibt.
Ja,
und mit denen war das dann doch leider und da hat meine Frau mal gesagt, dass das komisch aussieht. Und
aber ich habe dich ja neulich schon in dem Geocaching-T-Shirt gesehen. Das ist ja eine Nummer größer noch, ne?
Das ist eine Nummer größer, das ist wunderbar. Das ist ja auch total klasse. Das
ja.
Also das andere ist auch total, oh Gott, ich rede mich hier um Kopf und Kragen.
Okay, wir sollten das Thema wechseln.
Das andere ist auch total klasse, es ging jetzt so darum, dass das andere ist halt groß.
Ja, so. Sehr groß.
Ja, und es bedeutet ja auch nicht, dass wir uns weniger gefreut haben über die T-Shirts, nur weil es nicht ganz meine Größe ist. Wer kriegt schon, ne? Wer kriegt schon T-Shirts geschenkt.
Ja, das stimmt. Also ich habe meins im Urlaub auch gerne angezogen, muss ich sagen. Das war immer...
Bist du darauf angesprochen worden?
Also angeguckt worden zumindest.
Mhm.
So. Und weiß ich nicht, ob die Leute geguckt haben, weil sie geguckt haben.
Weil du einfach grandios aussiehst? Oder?
Ja, weil ich Motter im Gesicht habe. oder weil die getuschelt haben. Ich hab wirklich keine Ahnung, aber geguckt wurde schon.
Ich erlebe das manchmal beim schmalz-und-marmelar.de T-Shirt.
Ja, ja.
Dass die alle die Domain angucken und denken, Mensch, die schreibe ich mir mal ab. Und haben auch Leute getan. Also schon Leute gesehen, echt mit dem Stift und dann...
Ja. Kannst du so, früher haben wir ja mit Brotpapier abgepaust, weißt du?
Sozusagen bereitstellen, meinst du? Man macht das kreuzbreit und dann,
genau, dann kann einer hinten mit zwei Blättern das abpausen.
Können die doch einfach das EPS schicken, oder?
Ja, können sich das auch einfach merken.
Wir haben ein so dermaßen volles Programm heute.
Ja.
Das so, ist kaum so,
dermaßen voll.
Richtig voll.
Mhm.
Also nicht nur ein bisschen voll, sondern richtig voll.
Ja, das stimmt.
Was machst du da? Was ist das Lustiges? Das ist aber eine schöne Dose, die du hast.
Ja, ne?
Wollen wir die gleich verstecken?
Dr. Perl Junior ist leider so ein bisschen metallisch. Das heißt, die wird...
ja, ist besser für andere Gegenden. Und da sind Filter drin?
Da sind Pfeifenfilter drin, ja.
Oh. Mhm. Oh. Ja, wir haben nämlich heute gemütlich hier im Küchenstudio.
Ich habe nämlich vorm Urlaub noch aufgeräumt, wie das immer so ist. man nimmt sich immer so ein bisschen was vor. Und habe dann tatsächlich meine Pfeifen wiedergefunden, mhm. die ich irgendwie zur Zeit des Umzuges damals, das sind auch schon anderthalb Jahre her, in irgendeinen Karton geschmissen habe. Habe sie wiedergefunden, habe mich tierisch drüber gefreut und freue mich jetzt jeden Tag irgendwie, wenn ich mir dann abends ein Pfeifchen anstecke. Ich rauche wesentlich weniger Zigaretten. Mhm. Und ja, finde das einfach schön und lustig.
Und wie ja die Hörer und ich riechen können, sind es keine Trillerpfeifen, sondern tatsächlich ja,
richtig.
Richtige Tabakspfeifen.
Ja. Mhm. So. Richtig gut, ne? Ja. Ja, Urlaub. Du warst ja auch im Urlaub. Ein bisschen was habe ich ja schon gehört in dem Podcast. War es denn schön?
Na, ich habe ja kaum Urlaub gehabt. Ich habe ja nahezu immer an die Dosenfischer gedacht und an dich und wie man das irgendwie bewältigen kann. Ich habe anderen Leuten beim Urlauben zugeguckt, ja.
Ach ja, wem denn?
Ich habe doch Phoebe und Rex Kramer,
ja,
Rex Kramer besucht, die in Vorbeck ja einen wunderschönen Urlaub gemacht haben. Die älteren Hörer werden sich erinnern, 2 Ausgaben ist es her. Das war ziemlich schick, das war total schick. Mhm. Auch weil ich mir diese Buden da mal angucken konnte in Vorbeck und also, weil ich mal wieder hören konnte, wie andere über unsere Gegend schwärmen. Ja. Das höre ich ja zu gern.
Ja. Finde ich ja gut. Als ich das gelesen habe, ich habe ja unterwegs hin und wieder doch mal Handyempfang gehabt in den Bergen. Der erste Hund meines Opas hieß Rex.
Oh.
Und das war wie gleich so eine Assoziation. Da hatte ich gleich diesen großen Schäferhund irgendwie vor Augen. Und da kam ich auch nicht wieder weg von diesem Bild.
Na, und ich habe immer Kramer gegen Kramer im Hinterkopf.
Ah ja, okay.
So, was natürlich Käse ist, aber das fällt mir dann immer zuerst ein.
Ja.
Hast du eigentlich Pocket Paris gezogen vom Urlaub und so?
Ja. Ich war ja im Urlaub diesmal in Deutschland und... jetzt knistert das hier, ist ja doof, ne?
Na, mach schnell einfach.
Ich
räum dir jetzt einfach ein bisschen Tabak hier raus und dann...
Ja. Ich war ja in Deutschland und habe natürlich vorher, oder andersrum, ich habe ja den Urlaub gebucht nach Cashdichte. Also so fast. Es war klar, wo es hingehen sollte. Es war einmal in die Ecke Leipzig, weil wir da Freunde besucht haben und in diesen Belantis Vergnügungspark wollten. Und ins Erzgebirge. Und da habe ich natürlich schon geguckt, wo man da am besten übernachtet, dass man mittendrin ist. Habe mir vorher, ich weiß nicht wie viele Pocket Queries zusammengebaut, weil auch nicht so ganz klar war, wo wir hinfahren. Ja. Das ist immer relativ spontan bei uns. Hab mir dann versucht, irgendwie so eine Lösung zusammenzubasteln, dass ich trotzdem flexibel bin, weil alles hätte ich ja nie im Leben auf 60er gekriegt. Also ich habe schon mal gefiltert, ich wollte mit der Familie nicht die ganz schweren Multis machen, ich wollte auch möglichst Dosen suchen, keine Events und so weiter. Das heißt, sowohl die Pocket Queries modifiziert oder schon individuell angepasst, als auch dann in GSAK nochmal gefiltert. Auf 60er rübergehauen, reichte aber nicht. So, dann hatte ich mir...
Oder was?
Ja, ja. Dann habe ich mir, habe ich überlegt, Mensch, wie waren das früher, als wir noch mit dem Handy und einer Bluetooth-Maus cachen waren? Da haben wir ja die Dinger auch immer mitgehabt, die Cache-Beschreibung. Habe dann aber irgendwie in einem Anflug geistiger Umnachtung, fiel mir überhaupt nicht ein, Cache-Wolf zu nehmen, sondern ich habe mich nach einem neuen Tool umgeguckt und habe dieses GPX-View mir auf dem Handy installiert, mir die ganzen GPX-Dateien dann rüber kopiert. GPX-View hatte dann so Probleme mit Dateien, die so um die 10 MB nachher groß waren. Also das mochte er nicht so. Also hieß es nochmal filtern. Und habe dann im Endeffekt mir die ganzen Sachen aufs Handy geknallt und auf dem 60er was gehabt. So, vor Ort ging alles wunderbar. Mhm. Ne, weil gerade bei den Tradis hast du ja mal eben schnell Koordinaten eingetippt und dafür einen anderen Weg gelöscht oder sowas. Mhm. Ja, ja, genau. Na, ich wollte vermeiden, den Rechner anzumachen. Ne? Das ist halt bei mir immer so. Ne?
Wenn er erstmal an ist,
Zweimal,
kommt die Arbeit irgendwo
genau, her. Zweimal musste ich ihn anmachen. Das heißt, ich konnte auch nochmal meine aktuellen Pocket-Queries holen. da ging die Internetverbindung auch noch. Ja, und dann, genau, und dann vor Ort, also das mit der Beschreibung ging das ganz gut, was ich nachteilig fand. Ich hatte die ganzen Bilder und sowas nicht mit auf dem Teilchen mit drauf. Das war irgendwie doof, ich weiß gar nicht, ob GPX-View das kann. Ich habe es im Endeffekt auch nicht mehr dann mir nochmal großartig angeguckt jetzt im Nachhinein. Aber das war sehr nachteilig, weil bei einem Cache, den wir da unten gemacht haben im Erzgebirge, da hätte ich das Bild gebraucht. Also da war ich schon an der richtigen Stelle, aber es war halt da, also mit den ganzen Bäumen und Bergen, da hast du sowieso dann irgendwie, da springt der Zeiger nur so auf dem Ding. Ja. Und als ich dann hinterher irgendwie gesehen habe, da gab es ein Bild dazu und mir das Bild angeguckt, habe ich mir einen Kopf gefasst und dann hättest du mal, aber ne, in dem Moment ist halt immer ein bisschen doof. Da waren auch noch die Akkus leer und ach, war ziemlich scheiße. Mhm.
Spoiler-Sync ist da ja ein exzellentes Programm, ne?
Ja, aber es ist es. Ich habe mich einfach vorher da zu wenig mit beschäftigt. Also ich wollte ja irgendwie eine Paperless-Lösung möglichst schnell, ohne mich jetzt nochmal mit Software zu beschäftigen. Aber ich Idiot hätte mal einfach CacheVault nehmen sollen, weil dafür wäre es, glaube ich, genau das Richtige gewesen. Vor Ort ging es dann einigermaßen. Ich habe mir dann auf meinem Windows Mobile Gerät so einen Notizzettel angelegt, weil du ja das Datum, das aktuelle Datum auch mit einfügen kannst und sowas alles, und mir dann nur die Wegpunkte und ein paar Notizen dazu dann immer angelegt. So, und das dann im Nachhinein gelockt.
Was Achso, du hast gar nicht unterwegs gelockt.
Nee, du, Internet war nicht auf dem Handy. Also es ging Echt? Überhaupt nicht.
Wie in Boltenhagen bei mir, oder was? So.
Ja, und schlimmer, doof. Und schlimmer. Also dann hast du mal irgendwie kurz Netz gehabt, dann oh, schnell online gehen und zack, wieder nicht. Und das war ziemlich frustrierend. Und dann fiel mir ja ein, also manchmal ist man ja auch völlig blöd. Seit einiger Zeit nutze ich ja dieses Tool Evernote. Mhm. Kennst du ja auch. Was einerseits einen Desktop-Client bietet, eine Web-Geschichte bietet, aber auch einen Handy-Client bietet. Und das hätte ich einfach damit machen sollen, weil dann hätte ich es auch gleich online gehabt. Ne? Und so habe ich es jetzt abgetibbelt irgendwie aus den Notizen dann wieder. Mhm. Das war auch ein bisschen sackig und so hätte ich dann irgendwie Copy-Paste den ganzen Spaß machen können. Ja, mit anderen Worten, meine Paperless-Lösung für den Urlaub, für den Familienurlaub, war irgendwie nie so ganz ausgereift. Also das hat mich so ein bisschen, ja, einerseits gestört, andererseits aber auch nochmal bestärkt, zu gucken, wie machen das andere eigentlich, weil vor dem Problem kann ich nicht alleine stehen. Ich habe heute gesehen, ein Kollege von mir hat von Asus nicht den III, sondern noch einen anderen, irgendwie irgendwas mit One. Ich muss nachher mal gucken, den Link in den Beitrag mitschreiben. Ein ganz kleines Sub-Notebook ja im Prinzip, was aber keinen Flash-Speicher mehr hat, sondern eine Festplatte mit 120 Gig. Finde ich total gut. Ne? Und also wirklich so ein ganz kleines handliches Gerät. Früher haben wir uns immer drüber totgelacht, wenn irgendwie so in der Schule Leute mit so einem Texas Instruments Taschenrechner waren.
Ja, mit
Aufklappen. Das ist so die Größe von dem Ding gewesen. Ne? Mhm. Total abgefahren. Also klar, wenn du dann Schriftgröße 20 Pixel einstellst, dann schreibst du einen Satz und dann ist der Bildschirm voll. Aber so für Unterwegsgeschichten fand ich das total cool. Also das ist wirklich ein ganz kleines Teil nur gewesen. Und,
aber ist Festplatte da nicht nachteilig? Also Flash-Speicher freue ich mich jetzt eigentlich sehr drauf, weil ich dann mit das Notebook sozusagen auch werfen kann, wenn mir danach ist.
Ja, okay. Gut, aber also mich hat immer so ein bisschen abgeschreckt, dass diese 8 Gig dann nicht ausreichen. Also, weil ich bin halt auch jemand, der dann schnell seine Fotos von der Kamera dann rüber, ne? Und dann
zack, also 8 Gig ist wirklich wenig,
ja. 8 Gig voll. Mhm. Und da bin ich jetzt echt am Überlegen, wie ich meine Paperless-Lösung nochmal so ein bisschen pimpen kann. Also da bin ich auch gespannt, was bei diesem Wettbewerb hier übrigens rauskommt, bei Vierlagig Deluxe.
Wo du ihn gerade erwähnst, ja.
Genau, Paperless Bliss Award fällt mir gerade so ein. Weil, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der Einzige bin, der halt so ja relativ naiv eigentlich loszieht und glaubt, dass es so funktioniert und dann im Nachhinein feststellt, da hätte es ja noch ganz andere Lösungen gegeben, wie das andere so machen. Das interessiert mich dann auch mal.
Also bei mir ist es jetzt die Ergänzung durch Spoiler-Sync und jetzt funktioniert alles. Mhm. Also ich hatte ja...
Das heißt, was nutzt du noch?
Smart GPX
okay.
ist ah, ja, für Symbian-Smartphones ja, halt eine ganz gute Lösung, um alles erstmal dabei zu haben. Mhm. Und mit Spoiler-Sync verknüpft sich, kann man das Verzeichnis ohne Probleme verknüpfen. Also man sagt SmartGPX einfach, da liegen die Bilder. Mhm. Und weil die Bilder ja von Spoiler-Sync eindeutig benamst werden, nämlich mit den GC-Wegpunkten, referenziert er das einwandfrei. Und dann hast du alles zur Verfügung. Das ist wirklich sehr geil.
Also cool wäre ja eigentlich so eine Geschichte, dass es GSAK als Mobile-Client gibt, ne?
Ja, oder auf alle Fälle eine Lösung vom, sagen wir mal, dann ruhig meinetwegen auch Windows-Smartphone Sachen auf den 60er zu spielen.
Das wäre jetzt cool. Der nächste Schritt gewesen. Ja. Also erstmal GSAK als mobilen Client für mobile Geräte, also für ein PDA oder für ein Windows Mobile oder für ein Symbian-Phone. Und dann halt noch an dem GPS-R eine Bluetooth-Schnittstelle und nicht ANS, oder wie das Ding da heißt. Ja. Eine Bluetooth-Schnittstelle, wo du dann halt die Dinge einfach rüberjagen kannst. Das wäre natürlich das Optimum.
Wobei ich glaube, dass tatsächlich die kleinen Notebooks die Lösung sein werden für solche Fälle. Ich habe das ja beim Herrn von und zu Stein gesehen. Mhm. Stein aus Bremen, du erinnerst dich, ne? Mhm. Der übrigens jetzt gerade sich am Astarosch noch quält, in dem Moment, wo wir hier entspannt plaudern.
Die Frage ist, wer sich gerade mehr quält.
Und der hat jedenfalls bei diesem Aldi-Sub-Notebook hier, bei dem Medion-Sub-Notebook zugeschlagen. Mhm. Und hatte mir das ja vor ein paar Monaten, gezeigt. Sehr beeindruckend. Auch sehr, sehr klein, sehr handlich. Hat man jetzt nicht bei der Cache-Tour dabei, aber im Urlaub nimmt man es ganz sicher mit. Und hat dann eben GSAK drauf. Vollwertige Lösung. Das ist perfekt. Also das fand ich da dann wirklich als Urlaubslösung das Beste. Oh, aber dein Problem war ja gerade, dass du es vermeiden wolltest, überhaupt einen Rechner aufzuklappen.
Richtig, richtig. Ich muss mich übrigens korrigieren. Das Ding ist nicht von Asus, sondern von Acer, sehe ich gerade. Acer Aspire One mit Intel Atom-Prozessor. Das macht mir mal Angst, sowas.
Ja.
1,6 GHz, 1 GB RAM, 120 GB Festplatte. Kostet bei Amazon 402,95 Euro. Kostenlose Lieferung.
So. Okay. Also wenn ich das nächste Mal 400 Euro übrig habe?
402,95 Euro.
Die 2,95 würde ich mir von dir borgen. Da würde ich ein paar Coins bei eBay verscherben. Alle unsere Limited Edition haue ich dann bei eBay raus. Gegen was wolltest du die Limited gleich tauschen? Gegen ein Q7, ne? Habe ich gesehen.
Ja, genau.
Kannst du mal bitte noch schnell erklären, was ein Q7 ist?
Nein, du hast doch den Link zu dem Bild da gepostet. Das war schon völlig richtig.
Ja, das ist so ein Offroad-Vehikel für Leute, die nicht gerne Offroad fahren.
Genau. Und ich finde das immer sehr schön, wenn bei diesem Q7 gesagt wird, es ist pures Understatement.
Echt, du siehst das Ding und denkst, boah, da hat aber jemand Geld versenkt.
Nee, aber also, wenn man sich da das Ding anguckt, also so mal im Ernst, würde ich mir nie kaufen. Ich würde mich ewig vor Wut in den Arsch beißen, wenn ich mit so einem riesen Auto auf den Straßen hier rumschüssel, weißt du? Also erstens fährst du nie im Gelände, weil das Auto dafür viel zu teuer ist. Zweitens schluckt das einen Heidensprit. Das Einzige wäre halt, so ein Ding auf Erdgas oder so umzurüsten.
Ja, und du kannst ja mal
gucken. Spring fährt einen Hammer, der auf Erdgas umgerüstet ist.
Der ist auf Erdgas
umgerüstet? Der ist auf Erdgas umgerüstet.
Gesehen habe ich den schon öfter.
Der ist auf Erdgas umgerüstet. Also wenn das der ist, kann ja sein, dass schon mehr fahren hier.
Wie so richtige Geländefahrzeuge aussehen, ne? So richtig ernsthafte. Mhm. So mit auch, wie heißt das, Verwindungssteifigkeit und solche, ne? So was man so braucht, wenn man richtig, Liska.de. Mhm. Liska.de habe ich.
Ist ja auch ein Geocaching-Blog.
Ja, wie man es nimmt. Es ist eher noch fast ein Offroad-Blog mit leichtem Hang zum, also mit leichtem Geocaching-Content. Mhm. Aber die wirklichen Gewinner sind da, glaube ich, die Leute, die selber sich sehr für Offroad interessieren. Mhm. Denn was er mit seinen verschiedenen Gerbils, so heißen die alle, spreche ich bestimmt falsch aus, ne? Gerbils, Blue Gerbil und so, was er damit so anstellt, das ist schon ziemlich irre. Das ist im Prinzip das Hoppern von Xibalba, bloß ohne Modellscheiß mit echt.
Ohne Modellscheiß?
Hoppern ist doch nicht so mit Modellfunk und so.
Du hast mich neulich aufgeklärt.
Genau, und das macht, macht Liska.de in echt. Mhm. Schreib mal gleich, wenn du es vergessen hast, nachher einen Beitrag zu verlinken.
Mach du mal, weil ich will noch schnell was aus dem Urlaub erzählen ein bisschen.
Na los.
Weil Cachen ist ja auch in den Regionen immer sehr unterschiedlich. Das habe ich wieder festgestellt. Also mal ganz davon ab, ich kam in Leipzig nicht zum Cachen. Das finde ich höchst bedauerlich.
In Leipzig ausgerechnet?
Ja, also wir waren nur 2 Tage da in der Ecke. Und ich hatte mir eigentlich ein paar Caches von Lindolf rausgesucht.
Ja.
Die auch in der Nähe waren. Aber also es ist ja manchmal irgendwie so wie verhext. Ne? Dann hast du tatsächlich keine Zeit dafür mehr. Und nicht, dass wir ein straffes Programm hatten, aber wir wollten das Wetter nutzen. Und deswegen, ich kam da nicht zu. Es war höchst bedauerlich. Aber es gab eine ganze Reihe Caches, die wir dann im Erzgebirge gefunden haben. Und einer war besonders lustig, weil wir hatten uns für eine kleine Tour was rausgesucht und hatten dann schon ein paar Dosen gefunden und kamen dann dort an. Und ich gucke auf GPX-View und sehe, es ist ein 115er. Sagt meine Frau, fragt mich dann irgendwie, wie ist denn der jetzt? Ich sage, der ist nicht so schwer. Na, dann gehe ich mal mit der Großen los. Und dann ging sie los, war so ein Bahndamm von der alten Bahnstrecke, war ein fantastischer Ausblick, war richtig klasse. Und kam irgendwann wieder, ich habe die ganz Kleine in der Zeit gewindelt, kam wieder und sagte, du, da ist nichts. Also, ne, wir haben mal geguckt und der Pfeil zeigt immer noch so den Hang runter. Okay. Ich sage, naja, dann gehe ich nochmal los. Bin ich nochmal losgestiefelt und bin dann wirklich bis zu fast, also 5 Meter vor Null gegangen, weil da ging es sowas von steil bergab. Und dann musstest du wirklich diesen Hang noch ein Stück runterkraxeln und da lag dann an so einem Baum die Dose. Der wäre hier bei uns mindestens als 4 oder 4,5 eingestuft gewesen, wo ich auch so gedacht habe. Da merkst du erstmal, wie unterschiedlich diese Einstufungen in den Regionen sind. Also du musst dann schon irgendwie im Hinterkopf haben, halt stopp, die haben ja jeden Tag irgendwie die Berge vor der Nase. Und für die ist das nur ein 1,5er, wenn sie mit ihren Wanderstiefeln irgendwie mal den Berg so ein bisschen runter müssen. Für uns ist das schon eine Herausforderung. Und meine Frau war mit Flipflops unterwegs. Ne?
Also das war Thüringer Waden sind ja auch einfach was anderes als hier so Mecklenburger Waden.
Ja.
Ne, bei uns sind es ja eher die Schwimmhäute, die da entwickelt sind. Und da unten hast du ja so, ne, die gehen ja den Rennsteig quasi täglich ab.
Ja. Und ich habe auch meinen bislang höchsten Cache gemacht, der am Fichtelberg lag. Das weiß ich deshalb, weil ich noch nie höher gecached habe. Wir waren auf dem Fichtelberg, der ja nun 1215 Meter hoch ist.
Das war der größte Berg der DDR, der höchste Berg der DDR.
Damals war noch 1214 Meter hoch.
Der ist geschrumpft mittlerweile.
Nee, jetzt ist er 1215, das ist ein Meter mehr, das ist ja größer geworden.
Da haben sie was drauf gebaut.
Nee, letztes Jahr neu vermessen worden. Mhm. Und du weißt ja, Vermesser vermessen sich gerne. Nee, die haben die Straße da irgendwie neu gemacht und dann war halt 114,6 und dann wird aufgerundet und ist 115, dann nicht mal 114,4 und dann war 114. So, und von da sind wir auch zu einem Cache gegangen, der in so einer kleinen Hütte war oder an so einer Hütte. Fantastischer Ausblick wieder. Also was ich da, ein paar Sachen habe ich auch geblockt irgendwie von den Fotos. Das fand ich richtig geil. Das fällt einem hier wahrscheinlich gar nicht mehr auf, wenn das so eine schönen Locations irgendwie sind. Und bis zum Cache ging es ja bergrunter. Vom Cache ging es dann wieder berghoch. Und wie viel Höhenmeter man auf so eine kurze Strecke machen kann, ist einfach unglaublich. Ein Kind irgendwie umgeschnallt, ein Kind auf den Schultern und den Kinderwagen geschoben.
Also das ist eigentlich das, was es zu Terrain 5 macht.
Ja, also. Ja. Also das war eine ganz schöne Nummer, aber die Kinder haben das auch gut mitgemacht. Und der geilste Cache da unten war eigentlich in der, also landschaftlich schönste Cache, war in der Binge in Gaia. Eine Binge ist ein Gebiet, wo durch das Durchlöchern der Berge, wegen der Abbaugeschichten, das irgendwann mal einstürzt, das Ganze. Ah. Und dann stehen praktisch die Reste. Da hatte ich auch ein Bild von gepostet.
Ach so, das war dieses...
Was genau, du genau. Ja. Ein Riesengebiet und das sieht so gigantisch aus. Eine absolute Filmkulisse, also so geil. Wo auch ganz viel Schutt und Geröll noch liegt und so einzelne Felsen noch hochragen, wo du siehst, wo die früher die Gänge dann praktisch gebaut hatten und sowas alles. Das war schon richtig abgefahren.
Also sprich eine Kulturlandschaft.
Ja. Das ist auch, glaube ich, als solche sogar eingestuft. Ist auch richtig auf der Topo mit drauf, so von wegen, hier ist was. Und das war richtig cool. Also der hat richtig Spaß gemacht. Versteckartentechnisch haben die für meine Begriffe da immer ein bisschen mehr zur Verfügung, weil es touristisch anders erschlossen ist als bei uns. Also da stehen sehr viele Hinweisschilder bei Wanderwege. Das ist alles relativ gut erschlossen. Also hier hast du so wanderwegstechnisch, ne? Da steht halt mal ein Schild, da geht's nach
Rostock. Meistens sind es bloß zweifarbige Schilder.
Genau, kleine. Da steht ja richtig Aufsteller und dann ist nochmal erklärt, welche Pflanzen hier denn stehen und hast du nicht gesehen. Und auch so hatte ich so das Gefühl, unsere einfachen Tradis sind zum Teil nicht so einfallsreich wie dort versteckt. Ne? Mhm. Aber das kann eine subjektive Wahrnehmung einfach sein, weil im Urlaub sieht man die Sachen sowieso viel entspannter und anders. Ja. Aber das war schon cool.
Steine macht ja auch was aus.
Ja,
also
ja.
Wann hast du hier mal ein Tradi unter Steinen versteckt?
Ja. Und also so was wir landschaftlich gesehen haben, das war schon richtig klasse. Also es waren überall sehr schöne Dosen. Kaum Mikros, kann aber auch sein, dass wir die explizit nicht gesucht haben oder sowas. Also schon geguckt, irgendwie, dass die Kinder auch ein Erfolgserlebnis haben. Und das hatte ich dir ja schon erzählt, was da so an Schlössern und Herrenhäusern leer steht. Da unten, das war auch ziemlich abgefahren. Und gerade durchs Cachen entdeckst du dann halt irgendwie die Sachen, die auch touristisch nicht mehr erschlossen sind, wo du dann halt dann irgendwie in die Herrenhäuser kommst, dann sind da Burgruinen und sowas. Und das war schon klasse.
Und die haben ja das gleiche Problem wie wir, ne? Dass es einfach so viele Herrenhäuser sind, dass sich eigentlich wirklich kein Investor mehr findet und auch keiner mehr findet, der mal so aus Spaß das kaufen will.
Ja, und das ist auch, also so, wenn du so dann die Straßen da fährst und in so große Täler, das heißt gar nicht so groß, in die Täler kommst und dann tun sich hinter Bäumen so riesige Fabrikhallen auf, die aber leer stehen.
Industrialisierung
ist natürlich ganz anders. Genau, da war ja ganz viel und ein Großteil steht so gefühlt leer. Also keine Ahnung, möglicherweise sind da halt noch irgendwie zwei Büros vermietet oder sowas, ne? Aber wo dann auch keine Lost Places oder sowas sind, also weil es wahrscheinlich so viele gibt, dass sich das gar nicht lohnt, jedes Gebäude zu vertuppern. Aber das war schon beeindruckend. Also da ist eine Menge was los. Aber anders als bei uns. Also so vom Cachen her gefühlt war es anders.
Und hast du denn irgendwie einen Nachteil darin gespürt, dass du in Deutschland Urlaub gemacht hast?
Ja, weil ich ja trotzdem erreichbar war. Nee, aber ansonsten, also wir hatten ja, weil der Urlaub diesmal so kurz war, sind wir nicht irgendwie großartig weg gewesen. Aber nö, ich würde es eher als Vorteil nehmen, weil mit den Kindern ist es halt doch irgendwie eine andere Nummer. Wenn du ins Ausland und mit viel Gepäck, das ist dann schon irgendwie, da musst du... Das ist, glaube ich, richtig Stress dann auf dem Flughafen irgendwie mit den ganzen Koffern. Also wir haben es mit zwei Kindern durch, jetzt mit drei wäre das, glaube ich, eine ganz schöne Nummer, wo die Kleine noch so klein ist.
Rumgestreikt wurde auch noch bei den Fluggesellschaften.
Ja, siehst du, es kommt noch dazu. Nee, aber im November geht es nach Dänemark und da haben wir schon was ausgesucht und natürlich die Cash-Dichte erstmal genau unter die Lupe genommen, um da wieder hinzufahren. Ich hoffe, dass ich von Alex Schweigert noch ein paar Tipps kriege, weil es ist, schon ein bisschen weiter von ihm weg, aber der kennt sich ja da ganz gut aus.
Nimmst du denn eine Coin mit, dass die gleich mal weit weg ausgesetzt wird?
Das könnte ich in der Tat mal machen. Ich habe ja von dem von diesem Ereignis Coins bei Sepp und Bertha geht jetzt los gelesen. Ja, das inklusive geht nichts mehr.
Ja, das war ja alles zutiefst bedauerlich, dass du genau an dem neuralgischen Punkt nicht da warst. Konnte ich als Projektmanager des Projekt Geocoin auch nur bedauern. Aber ich selber habe natürlich gefeiert, kannst du dir vorstellen.
Wollte ich gerade sagen, also ich habe mich gefreut, für dich, für uns, für alle. Also ich fand das gut. Ist natürlich schade, dass es jetzt Leute gibt, die noch keine abgekriegt haben. Aber es wird ja, so wie ich mitbekommen habe, eine kleine Nachauflage nochmal geben. Und ja, es sind ja schon einige auf der Reise, ne? Habe ich gesehen.
Es sind schon einige unterwegs, allerdings sind die meisten erstmal nur registriert.
Ja.
Also die meisten sind überhaupt erstmal nur angemeldet.
Die meisten sind noch nie registriert.
Ja, also die meisten von denen, die wir jetzt schon recherchieren können, nämlich indem wir auf geocaching.com im Punkt Trackable Items einfach mal Search for Trackable Item by Name Dosenfischer eingeben. Ne, sobald wir das machen, sehen wir zwar schon eine Menge von den Dingern.
39.
Ja, aber ganz viele sind noch nicht unterwegs. Mhm. Und ganz viele werden auch nicht unterwegs sein, denn ganz viele haben diesen Tipp von, ich glaube, Xibalba auch benutzt oder schon vorher gekannt, wer weiß, und haben die Dinger in so einem Privatcache quasi abgelegt, in so einem, wo keiner rankommt.
Ja, aber eine Menge, die schon jetzt, finde ich interessant.
Ich freue mich natürlich, wenn die Leute das auch tatsächlich mit Dosenfischer anmelden, weil sonst haben wir ja gar keine Möglichkeit, das zu suchen. Und selbstverständlich möchte ich gerne sehen, wo die Dinger sich rumtreiben.
Ja, klar.
Aber es ist schön, auch viele bekannte Namen, die man liest. Mhm. Und was natürlich genauso schön ist, viele unbekannte Namen, wo man auch denkt, Mensch, wie kommen die dazu? Mhm. Wieso wissen die davon?
Nee, schon interessant.
Schön. Aber auch Forum lesen ist schön im Moment im Bereich Geocoins.
Ja.
Das ist wirklich nett.
Da kommen ja auch noch ein paar andere Interessante jetzt wieder. Ne? Also jetzt mal von unserer ganz abgesehen, gibt es ja die Pure.
Ja, die aussieht wie ein iMac im Mini-Format.
Aber also wenn die so wird, wie ich das so gedanklich vor Augen habe, so gebürstetes Aluminium mit einem schweren Kern, ich habe es ja heute schon geschrieben, dann wird die sehr wertig. Im Moment liegt der Preis bei 1 Million Euro.
Ja, ich...
Hast bestellt 2 Stück.
Klar
borg ich mir von danke, dir. Dass du an mich denkst.
Borg ich mir von dir.
Die Coin und...
Nee, da war ich auch ziemlich beeindruckt. Aber ich finde es, wie gesagt, wunderschön zu sehen, wie diese kleinen Dinger jetzt auf Reisen sind. Mhm. Was wir diesmal ja verpasst haben, wo wir beim nächsten Mal unbedingt dran denken müssen, wir müssen das nächste Mal mit Sepp und Bertha verhandeln, dass sie den Verkaufsstart 1,5 Wochen später legen, dass wir vorher erstmal Coins verschenken können an so ein paar Leute. Mhm. Weil jetzt haben alle, denen wir es schenken würden, haben sich welche bestellt, habe ich gemerkt. Mhm. Na, nicht alle. Ich habe so 2, 3, ne? Also wir werden demnächst einiges an Briefpost bearbeiten müssen. Und zwar ausgehend.
Post ist ein ganz gutes Stichwort.
Was?
Und Coins und Post ist ein ganz gutes Stichwort. Die Loglese.
Die Loglese, da war doch was.
Da war doch was. Das ist unser großes Thema gewesen. Wir suchen schöne Loks. Und wir haben einen Riesenstapel Mails gekriegt.
Genau, also es hat sich offensichtlich allen Kritikern des neuen Designs, sei es gesagt, das oben Festpinnen eines Themas hat sich offenbar gelohnt, denn solange die Aktion lief, also bis zum 15. August, sind auch tatsächlich immer wieder Mails eingetroffen. Sprich, Leute haben das immer so nach und nach wieder gelesen, haben dann mal geguckt, wie ist der Log erstmal eingefallen und so. Und wir haben insgesamt etwa 50 Mails bekommen mit bestimmt 80, 90 Logs.
Ja.
Wir haben ein kleines Foto gemacht von dem Stapel Papier, den wir erzeugt haben.
Und wir haben hier...
Mehrere Mecklenburger Wälder sind dabei draufgegangen.
Wenn ich mal ein Geräusch machen darf.
Oh ja, mach mal. Ich kram mal drin, dann ist es auch schöner.
Ja.
So, das ist nämlich hier unsere... Die Podcatcher haben so Würfel, die sie dann immer schmeißen. Mhm. Haben so ein Geräusch, was sie einspielen. Wir spielen kein Geräusch ein, wir haben das in echt hier, also im Hut.
Ja, wir haben nämlich alle Namen der Einsender auf Zettel geschrieben. Auf kleine gelbe Klebchen.
Oh ja, wir haben so viele Klebchen davon.
Genau. Und wir werden jetzt die 3 quasi Gewinner ermitteln.
Ja, nicht nur quasi Gewinner. Wir haben gesagt, wir hauen 3 Coins raus.
Ja, genau. Also wir haben ja gesagt, aus allen Einsendern, also Einsender, nicht die Log-Verfasser, sondern die Einsender, suchen wir 3 Leute aus, die eine Coin gewinnen.
Genau. Und da geht es dann auch nicht darum, irgendwie welches Log das tollste ist, sondern da geht es wirklich nur darum, vielen Dank, dass ihr uns bei der Aktion geholfen habt.
Mhm.
Wir haben eure Namen genommen und da reingeschmissen.
Ja. So, und du darfst jetzt den ersten machen.
Ich zieh den ersten. Jo, Moment. So, Zettel hier vorne. Und auf. Ne, Klebchen, habt ihr gehört?
Ja.
Lovatux steht hier drauf. Lover Tux.
Okay.
Das wird ein Linux-Fan sein, vermute ich mal.
Tux Lover kenne ich.
Tux Lover, Linux.
Ich bin ein Tux Lover.
Aber Lover Tux klingt vielleicht cooler oder so.
Ja.
Lover Tux kriegt eine von unseren wunderschönen, klassischen Geocoins. Machst du den, warte ich halt den Hut?
Ja, halt
den Hut so. Ne, ne. Bam, bam, bam. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Hast du einen?
Ja, und zwar steht drauf, das hast du geschrieben.
Ja, klar habe ich das geschrieben.
Locke HL.
Locke HL? Locke das HL. Ist, bei Locke war ich schon zu Gast beim Event.
Oh.
Locke hat
HL ist Event. Lübeck.
Genau.
Alles klar. Ach, das war das Event, wo du mir das Namensschildchen mitgebracht hast?
Genau, richtig. Ja, ja.
Siehst du?
Trek 006 und Locke HL hatten das, das organisiert.
Das sind die beiden.
die mit den aufregenden Frisuren.
Ja, wenn man das mal so sagen will. So, los, du ziehst den letzten
jetzt. Ich zieh den letzten. So, wieder. Hier, so, auseinandergibt. Quasimodo. Nein, warte. Quasi-Duo.
Quasi-Duo.
Nicht Mono, Quasi-Duo.
Quasi-Duo.
Wir gratulieren ganz herzlich Quasi-Duo, Locke HL und Lovertux.
Genau, und so ihr das gerade hört, würden wir euch bitten, uns an die E-Mail-Adresse locklese@dosenfischer.de eure Postanschrift zu übermitteln, damit wir euch die Sachen in einen Briefumschlag tüten, beschriften und zukommen lassen können. Alternativ nennt ihr uns einen Cash, den ihr dann sofort besucht, wo wir die ablegen, der in unserer Nähe ist. Ja,
das wäre schon schön.
Ja.
Jeweils nicht weiter als die Post. Und die ist etwa 2 Kilometer weg.
Genau. Ja, also herzlichen Glückwunsch.
Und vielen Dank, dass ihr die Loks eingeschickt habt. Vielen Dank aber an alle. Denn wie gesagt, so 50 Mails rum.
Ja. Und der Stapel mit den Loks ist hier ziemlich umfangreich. Also wir haben ein Foto gemacht davon. Stellen wir mal mit zum Beitrag ein.
Ja, insofern, wenn ihr den Stapel seht, werdet ihr uns auch verstehen, dass wir jetzt durchaus noch ein Wöchelchen, vielleicht sogar 2 brauchen, um alles zu sichten.
Und wir wollen es ja auch besonders schön machen.
Genau, um alles zu sichten, um die jeweiligen Cash-Schreiber anzufragen, ob sie einverstanden sind, dass ihr Log vorgelesen wird. Und dann haben wir ja erfahrene Lesebühnenleser organisiert, die uns stimmlich dann bei der Lese unterstützen. Mhm. Was ich tatsächlich gemerkt habe, Ocean hatte doch mal angemerkt, dass es schwierig ist, dass ein Log immer in einem gewissen Kontext steht.
Ja.
Und dass es manchmal schwierig ist, es da rauszureißen.
Hm, das stimmt.
In der Tat. Und es werden, glaube ich, auch, das ist eben bedauerlich, aber nicht zu ändern, es werden ein paar Logs deswegen auch rausfallen, weil du kannst es nicht komplett erklären. Mhm. Ne, du kannst ja Situationen, Log davor, das kriegst du nicht alles in so eine Logleser rein.
Aber also, mal schauen, was uns da vielleicht einfällt, um das ein oder andere Szenario oder die ein oder andere Kulisse zu schaffen, tatsächlich. Nur mal gucken.
Ja,
du. Wir sind ja kreativ.
Also jetzt, wo du wieder da bist, habe ich da überhaupt gar keine Sorgen. Ich hatte ehrlich gesagt ziemlich Respekt vor diesem Stapel Papier. Und jetzt, wo du ihn so quasi auf den Tisch geknallt hast, nicht weniger. Mhm. Was ich mich gefragt habe neulich bei wiederum geocachingnordfriesland.de, was ist eine API?
Eine API?
Ja. Oder also man sagt eine, ne? Oder ist es wie bei Coins, dass man es nicht so genau weiß?
Nee. Die API.
Die API.
Also gibt ja mehrere Sachen, was API ist, zum Beispiel.
Arbeiterpartei Irlands.
Adaptive Planungsintelligenz sehe ich hier gerade.
Auch sehr schön.
Ja. Nee, Application Programming Interface, also eine Programmierschnittstelle, also eine Schnittstelle. Mhm. SST.
Hat aber auch nichts mit Schneiderei zu tun.
Wie M2K jetzt sagen würde, nee, SST. Eine Schnittstelle eigentlich. Eine Schnittstelle, über die du auf andere Anwendungen zugreifen kannst, eine definierte Schnittstelle.
Ah, bei Google gibt es sowas auch. Ne? Es gibt eine Google API.
Ja, genau.
Und bei WordPress muss ich auch irgendwas, diesen Spamfilter zu initialisieren, muss ich irgendwie eine API ansteuern. Und die gibt es auch.
Also es ist zum Beispiel, wenn sich ein Ehepaar scheiden lässt, ist der Anwalt die API.
Ah, okay. Also wenn die schon nicht mehr miteinander reden, dann...
Richtig. Ist ja jemand, der es übersetzt.
Sehr gut. Ne?
Also der sagt, also das, was ihr Mann gesagt hat, damit meint er eigentlich. Ne? Und das ist praktisch das Austauschformat dort. Genau, ich weiß ja, worauf du anspielst. Und zwar gab es bei Alex Schweigert und auch eine Mail dazu den Hinweis auf api.groundspeak.com. Und zwar steht dort irgendwie so minutes, denits plötzlich eine API zur Verfügung. Das heißt eine Schnittstelle, um auf geocaching.com zuzugreifen. Da werden Dienste bereitgestellt und wie ich jetzt gerade sehe, ist der Zugang verboten. Das heißt, die sind darauf aufmerksam geworden, dass dort Leute darauf zugegriffen haben.
Ach, scheiße.
Eine API, mit der ja, es möglich ist, beziehungsweise gewesen wäre, aber sein wird höchstwahrscheinlich.
Weißt du, sie machen die wieder
auf? Ja, das denke ich schon. Ja, bestimmte Aktionen auf geocaching.com auszuführen, ohne auf geocaching.com zu sein. Das heißt, sich Programme oder Tools zu schreiben, Anwendungen zu entwickeln, mit denen man beispielsweise loggen kann, mit denen man Listen erstellen kann. Ja, aber nicht über die API, bin ich der Meinung.
Nein, das wird ja dann so sein. Wenn die bisher nicht zur Verfügung stand, dann wird es nicht über die API gelaufen.
Vielleicht stand sie ja für ausgewählte Leute zur Verfügung. Das weiß man ja nicht. Also es kann ja durchaus sein, dass es Entwickler gibt, die halt darauf zugreifen durften oder sowas. Also ich konnte es mir bislang nicht vorstellen, dass es das nicht gibt. Ich bin der Meinung, dass man es bislang nicht nach außen getragen hat, um einfach so ein bisschen den Wildwuchs einzudämmen und auch so ein bisschen, ne? Das ist ja unser.
Vielleicht verkaufen sie es auch.
Das kann auch gut sein, ja.
Ne, dass sie den Zugriff auf die API einfach kostenpflichtig
machen. Hast du ja bei Google auch, bei bestimmten APIs hast du, was ich, so und so viel 1000 API-Calls pro Tag oder sowas und alles, was drüber liegt, musst du bezahlen und so ein Kram, das gibt es ja auch. Aber geht natürlich schon so in die Richtung, wo wir auch schon mal drüber nachgedacht haben, beispielsweise Cache-Listings offline vorbereiten. Mhm. Das ist ja auch so ein Ding, wo du vielleicht ein Tool dann irgendwann hast, das Listing offline vorbereitest, komplett deinen Cache offline verwalten kannst und irgendwann sagst, so jetzt übertragen oder jetzt auf groundspeak.com bringen. Wo dann praktisch über die API die Daten rüberlaufen, wo du, was weiß ich, von unterwegs tatsächlich über bestimmte andere Applikationen loggen kannst, wo du Bookmarklisten außerhalb geocaching.com verwalten kannst und so weiter und so fort. Finde ich schon gut.
Und würde nicht auch dieses im Werden begriffen, dieses angedachte Projekt mit den Travel Bugs, würde das nicht auch über so eine API laufen
müssen? Würde das noch nicht reden.
Ach so?
Ja, auch das würde drüber laufen. Also im Prinzip ja alles, was an Daten auf geocaching.com fließt, würde man idealerweise über die API auch zur Verfügung stellen. Das, was bislang an Funktionen bereitstand, war noch nicht alles. Also beispielsweise um den Ort eines TB abzufragen. Da habe ich keine Methode für gefunden, die das macht. Du konntest aber sehr wohl zum Beispiel Caches in der Umgebung von Koordinate XY abfragen. Also sowas ging schon.
Ja, also das kann ja dann auch zum Beispiel hier mein Trimble Geocache-Navigator. Und der wird ja sicher, weil ich muss da gar keinen Nutzernamen oder sowas eingeben, der wird ja sicher irgendwie so eine Allianz mit Groundspeak geschlossen haben.
Ja.
Um das zu dürfen.
Das nehme ich an. Also ich nehme auch eigentlich ganz stark an, dass diese API kostenpflichtig sein wird, ne? Um halt Drittanbietern wie beispielsweise Nokia oder sowas das zu ermöglichen, mit den Handys dann direkt auf irgendwas zuzugreifen oder irgendwelche Garmin-Geräte, die da vielleicht mit dem GSM-Modul kommen, irgendwie was zu ermöglichen, keine Ahnung. Aber denke ich schon, dass es in die Richtung gehen wird. Also ich glaube nicht, dass es kostenfrei wird. Das würde so meinem Bild von Groundspeak so ein bisschen widersprechen.
Stimmt, sehr komisch.
Nee, aber interessant, dass es jetzt gerade nicht mehr da ist. Also vielleicht ja nur temporär, aber ich nehme mal an, die haben spitz gekriegt, dass da Leute drauf zugreifen und dann... Ja, so ist das, ne? Ja, genau. Oh Mano, wir wollen nur spielen. Apropos spielen. Ich habe gesehen bei Herrn Schweigert, bei Alex...
Schon wieder Geocaching Nordfriesland.
Ganz genau. Hey, die haben uns gekauft. Der hat eine nette Aktion gehabt mit Gravataren, da hast du mich drauf gestoßen.
Ja, die ist wirklich allerliebst. Also vor allem finde ich sie so großartig, weil ein paar Geocacher sind einfach so dermaßen gut getroffen. Ich muss es von Anfang erzählen, es ist eine Mangaisiermaschine. Wer Wii spielt, ne, diese komische Konsole, der kennt das, da muss man nämlich ein Mi erzeugen, also ein Avatar quasi, eine Ich-Figur fürs Netz. Und kann dann aus verschiedenen Merkmalen sich was zusammenklicken, sodass es einem möglichst ähnlich sieht. Und es geht auch relativ gut. Ich habe gesehen, wir haben beide dafür gesorgt, dass die Avatare uns extrem schmeicheln. Ich habe zum Beispiel alle Gesichtsformen vermieden, die so ganz dicke Backen haben. Ne? Hätte mir wahrscheinlich ähnlicher gesehen, wäre aber nicht so cool gewesen. Und jetzt habe ich hier ja so einen coolen Sunnyboy à la Surfer-Typ gebastelt. Und du siehst aus, finde ich, wie Bill Kaulitz nach dem Friseurbesuch. Na, durch diese schwarzen Manga-Haare und so, da kommt das doch her auch. So aus der Manga-Szene kommt doch auch dieses Outfit von Kaulitz her.
Was ich jetzt davon gerade halten soll.
Na, ich rede doch nicht über dich, ich rede doch über deinen Avatar. Oder findest du ihn dir ähnlich?
Also ich hab das Ding gebaut und als ich es fertig hatte, habe ich meiner Frau gesagt, hier guck mal, wer ist denn das? Dann guckt sie mich an, na du. Okay, ohne dass ich was gesagt habe.
Echt?
Also,
Also bei mir kommt ganz sicher keiner auf mich.
Nicht unbedingt.
Hast du übrigens gesehen, der alte Kai Breker ist weg? Mhm. Und dafür ist ein neuer Kai Breker da. Und der alte Kai Breker sah Kai Breker viel ähnlicher. Mhm. Den hat er aber irgendwie nicht selber gemacht, wenn ich es richtig verstanden habe, sondern den hat Alex Schweigert einfach geschickt bekommen von jemandem. Und hatte ja auch nicht von Kai gesprochen, sondern hat ja nur gesagt, jemand Schleswig-Holstein, berühmt, bekannt aus Kiel und so. Ne? Da wusste man ja irgendwie, kann jetzt eigentlich nur Kai Breker, sah auch aus wie Kai Breker. Und jetzt, der selber gemacht hat, hat das gemacht wie wir. Weißt du, schmeichelt er sich ein bisschen. Ja.
Also ich habe jetzt ein bisschen Respekt vor dem fiesen Friesen.
Ja, allerdings, dem möchte ich nicht im Dunkeln begegnen. Nee.
Ja.
Eine einzige Frau hat sich nur zwischengetraut. Genau,
ne? Dann gibt es da noch jemanden, wo kein Name dran steht, habe ich aber sofort erkannt.
Ja, es stimmt allerdings. Da hat Alex Schweigert noch eine quasi anonyme Zusendung bekommen. Aber wer nur einmal in seinem Leben das Forum durchgeblättert hat, ja, der wird sofort wissen, um wen es sich handelt. Mhm. Auch schön, dass der einen Stinkefinger zeigt. Mhm. Ihr macht alle so Daumen hoch, ne? Und der anonyme Weißhaupt macht Stinkefinger.
Nee, ich mach gar keinen Daumen.
Du auch nicht?
Nee.
Aber viele machen Daumen.
Ja.
Und was ich am besonders geil finde, ist, das ist der und der beim Nachtcachen. Weil hinten Sternenhimmel ist.
Echt?
Ja, du konntest auch Hintergründe auswählen.
Ah, ja.
Du konntest auch sagen, ich, ne, so hier was Spacige. Und es gab offensichtlich Sternenhimmel und deswegen steht da beim Nachtcachen. Mhm. Nee, Alex Schweigert macht das sehr liebevoll. Mhm. Das ist,
und was er damit ja noch gemacht hat, ist ja ein Spiel. Ein Memory.
Ganz und gar grandios.
Das ist doch richtig geil, oder?
Ja, man muss so aufpassen, wenn man einmal anfängt.
Ja.
Und es fällt einem ja relativ leicht, weil es lauter Gegenstände sind, die man sich gut merken kann. Oder auch Gesichter. Ne, diese Manga-Sachen hat man sich jetzt aber schon relativ oft angeguckt und zugeordnet. Und auch die anderen Bilder, die in diesem Spiel stattfinden, die in diesem Spiel eingebaut sind, sind sehr einprägsam für Kescher. Deswegen hat man auch schnell ein Erfolgserlebnis.
Stundengrab.
Ja, du hast zwischendurch sogar die Bestseller, die Bestenliste angeführt. Mhm. Aber das hat dem Buddy dir weggenommen.
Na, Ocean auch und
ja, ja.
Mazzotti und ja.
Die haben dich alle in Grund und Boden geklickt.
Geil. Ist richtig geil.
Sehr schöne Idee, allerdings.
Ja.
Na, das mit dem Mangaisieren dürfte sich mittlerweile rumgesprochen haben.
Mhm.
Doppel-O-Agenten haben auch schon darauf verwiesen und ein paar andere auch. Und ich wäre super begeistert, wenn da so eine schöne Community, quasi so ein Bild der Community entstehen würde. Das wäre echt total großartig.
Ja, schon richtig.
Ich frage mich zum Beispiel, ob Martin anfangen würde, seinen Manga mit eckigen Klammern zu versehen. Das müsste er ja dann in Photoshop machen, aber da spricht ja nichts gegen.
Mhm.
Ne, so ein Manga-Ding und dann außenrum eckige. Fände ich cool.
Stimmt, das hat was. Du hast was erzählt, was du dir gekauft hast, was in deinem Auto liegt.
Ja, ich habe nämlich, Stups hat mich im Prinzip draufgebracht. Ja. Als wir mit Stups, das war damals dieser schöne lange Podcast, den wir draußen gemacht haben, über...
Wo wir leichtsinnigerweise gesagt haben, wir würden gerne mal klettern.
Genau. Der Podcast jedenfalls, in dem wir das Secret of Monkey Island besprochen haben. In dem Podcast hat Stups uns, ich glaube, im Hintergrundgespräch erzählt, dass er so ein Hemd hat, so ein Kescherhemd.
Mhm.
Und da sind so die Grundutensilien alle drin. Sodass er also niemals wirklich lost ist, weil er immer irgendwie alles dabei hat, niemals wirklich verloren geht. Weil er immer alles dabei hat. Und ich habe gedacht, das ist eine schöne Idee. Und als im Aldi jetzt neulich, bei den Gebrüdern hier Albrecht, als es da jetzt kürzlich Westen gab, habe ich geguckt, ob es bis zu meiner Größe geht. Ging es aber nicht. Dann habe ich
Bei Aldi Ost gab es Westen? Nee, Aldi Nord
gab es Westen. Gab es Westen, genau. habe ich anprobiert und wenn man sie nicht versucht zuzumachen, geht's.
Ja.
Und dann habe ich angefangen, die jetzt auch so beim Caching zu tragen.
Aha.
Und ratzfatz hatten sich 1000 Sachen in den Taschen angesammelt. Und ich habe gemerkt, es hat sich automatisch so das absolut notwendige Equipment in den Taschen gesammelt, sodass, wenn ich jetzt aus dem Auto aussteige, ich nur noch die Weste greife, wenn es um Caching geht und im Prinzip alles dabei habe, ohne jetzt noch groß auf die Tasche achten zu müssen.
Mhm.
Was auch vor allem clever ist, habe ich gemerkt, ich erwähnte des Öfteren, dass ich es nicht so mit Coins und TBs habe, solange ich sie loggen muss. ich habe jetzt auch die TBs, die ich aufsammle, einfach in dieser Weste. Und damit sind die immer da und immer dabei und kann eigentlich nicht schief gehen.
Man höre auf das eigentlich.
Ja, ich habe schon wieder aus Bremen zwei TBs, die eigentlich schon lange weg sein müssen. Aber die habe ich leider immer noch in der Tasche. Ich habe aber auch hier diese vielen Tradis, die hier aufgetaucht sind in letzter Zeit, habe ich überhaupt noch nicht beackern können. Nix, man kommt ja zu nichts.
Dabei,
wenn du nicht da bist, muss man ja auch quasi die ganze Blockpflege alleine machen.
Ja.
und so.
Und dabei hättest du so gerne ein FTF gemacht?
Ja. Ja. Nee, mich hat das nicht gepackt, das FTF-Fieber, nee, muss ich sagen.
Nee.
Nee? Nee. Aber es ist ein großes Thema in der Community. Aha. Also FTF ist offensichtlich eine Sache, die tatsächlich Leute richtig emotional beschäftigt. Mhm. Es gibt da zwei Sorten. Es gibt so die generellen FTF-Jäger, die sagen, wir, für egal was da kommt, wir einfach, geht nur um die Ziffer, ne, so und so viel FTFs geschafft. Und dann scheint es noch Leute zu geben, die eben nur besonders schwere Caches, besonders herausfordernde Caches oder besonders witzige als FTF machen wollen, mhm, einfach weil sie dann natürlich die Urversion erleben. Mhm. Für Letzteres bringe ich ein gewisses Verständnis auf, ja, auch wenn mir die Hektik, die damit verbunden ist, nicht gefallen würde. Aber wenn du dich erinnerst, bei Astaroschnau war es uns auch wichtig, früh da zu sein.
Ja, genau.
Ne? Wir wollten eigentlich nicht wirklich lange warten. Nicht, dass wir den Hype erwartet hätten, aber wir wollten eigentlich keine Zeit mehr verlieren. Wir wollten da relativ fix
durch. Und wir wollten ihn wegen der Urversion machen. Und ja, weil wir wussten, dass dann quasi ein Run entstehen wird auf diesen Cache. Und dem wollten wir zuvorkommen.
Ja, wussten. Also ich hatte keine Vorstellung davon, was da passieren würde. Aber auf alle Fälle wollten wir. Also es zeigte ja schon unsere Expedition dadurch, dass da ein Run da ist. Denn wir sind ja nicht alleine, sondern zu acht gelaufen, obwohl wir uns mit niemandem verabredet hatten. Nee, das. Naja. Und jetzt gibt es zum Beispiel ein lustiges Problem, das für uns gar nicht existiert, aber für FTF-Jäger wohl. Nämlich, was ist, wenn ein Cache nur auf geocaching.com für mich ein FTF ist? Mhm. Ne, wenn ich also sozusagen nur ein Plattform-FTF gemacht habe, weil nämlich der Cache, dadurch, dass es keine Reviewer gibt, auf Open Caching schon eine Woche raus ist. Mhm. Ne, ist das dann überhaupt noch ein FTF zum Beispiel? Darf man das als FTF loggen, wenn eigentlich ja schon jemand anders im Logbuch steht ganz oben? Eigentlich nicht, oder?
Genau, die Frage ist ja, was ist der FTF? Ist es der im Logbuch?
Ja, ist absolut,
es der auf geocaching.com oder ist
der de facto, auf OpenCaching.de? Nein, es ist der de facto erste Finder. Da gibt es kein Deuteln. Und wer jetzt wirklich auf FTFs scharf ist, der wird, und das ist ja eben dann die Lösung, einzige Lösung des Problems meiner Ansicht nach, nicht um OpenCaching herumkommen. Der wird sich einfach in beiden Plattformen anmelden müssen. Und wenn er es ganz ernst nimmt, ja vielleicht sogar noch bei all den anderen. Navi-Caching,
Terra-Caching.
Da muss er überall mitspielen, damit er am Ende auch wirklich sicher ist, einen richtigen, echten FTF zu machen. Mhm. Oder er lässt das Logbuch verschwinden.
Autsch.
Aber das macht ja keiner.
Autsch, so eine Leute gibt es auch.
Angeblich. Ja. Mhm. Ich habe Gott sei Dank nur davon gehört. Ja, irres Problem, oder? Mhm. Und für FTF-Jäger kommt zum Beispiel noch ein Problem dazu. Wenn sie in der Gruppe unterwegs sind, wer kriegt den FTF?
Ja.
Ne, also streiten die sich einfach kurz nach Fund ums Logbuch, damit der da oben steht.
Am Logbuch aufs Maul.
Ja, genau. Ja. Ist man so gelöst? Nee, wenn man so gelöst ist, man kein FTF-Jäger. Nee. Ist man so gelöst, dass man sagt, hier komm, wir machen Rudel-FTF? Mhm. Was ja auch irgendwie eine blöde. Ne, wenn schon, denn schon, oder? Mhm. Also wenn ich schon sage hier, dann will ich das auch ernst machen.
Ja, meistens steht ja dann in den Logs irgendwie FTF gemeinsam mit.
Ja.
Ne? Also ein Rudel-FTF. Mhm. Aber
auch doof irgendwie, finde ich.
Hol mal den NDR-Buzzer raus.
Nee, das zerredet das immer so sehr. Nee, ich finde das schon eigentlich. Also, ich nehme die Leute ernst. Mhm. Weil, ne, warum soll ich die nicht. Wer das für sich wichtig findet mit dem FTF. Ich will ja nur darauf aufmerksam machen, was das für Probleme mit sich bringt. Mhm. Und bin insofern total froh, dass mir FTFs absolut bewusst sind.
Einmal sind wir auch los, als der Cache rauskam. Kannst du dich erinnern? Als wir den Outbreak gemacht haben.
Ja.
Irgendwie abends, klirrende Kälte.
Aber da mussten wir einfach nur los. Also da ging es ja darum.
Und eigentlich auch nicht, weil wir die Ersten sein wollten. Ne? Also ich habe jedenfalls nicht mit FTF gelockt oder sowas.
Nee.
Aber es war, weil er in der Nähe lag. Ne?
Ja, es war in der Nähe. Er kam gerade raus.
Komm, lass
uns schnell los. Und wir waren noch so ein bisschen. Na,
im Hype.
Wir hatten das Podcasten noch nicht entdeckt. Mhm. Heute nutzen wir ja die freie Minute und sagen, kommst vorbei, wir podcasten. Mhm. Und damals haben wir uns halt ins Auto gesetzt und sind sofort hingefahren.
Mhm. Stimmt, damals, als wir noch jung waren. Die älteren
vor
Hörer
erinnern sich. Vor knapp einem Jahr. Nee, ja. Hörer ja nicht, weil wir ja vorm Hören.
Stimmt. Gab es da schon Leser? Ja, ne?
Doch. Mhm. Ich beziehe mich übrigens natürlich mit dem mit der FTF-Diskussion auf einen Geoclub-Beitrag, ne, das Grüne Forum. Mhm. Da hat das jemand tatsächlich aufgeworfen, das Problem. Ist natürlich erstmal kräftig verarscht worden. Also alle, denen FTFs nicht nur Wurst sind, sondern die sogar FTF-Jäger für bescheuert halten, haben das laut erklärt.
Ja. Ich bin auf der Rückfahrt aus dem Urlaub in Beelitz ja vorbeigekommen. weil ich ja die Autobahn gefahren bin.
Aber du warst ja schon da.
Ja, aber wenn die Abfahrt Beelitz-Heilstätten näher
kommt. Die heißt kommt, so? Es gibt wirklich eine Autobahnabfahrt? Ja.
Es gibt eine Beelitz und eine Beelitz-Heilstätten. Also wenn man von oben kommt, gibt es Beelitz-Heilstätten und Beelitz. Und
ja?
Ja.
Andersrum.
Genau. Und ich habe dann irgendwie meine Frau mal angeguckt und sagte, ja, lass uns mal hinfahren, ich will mir das mal angucken. Ja, dann sind wir da runtergefahren, ist ja auch nur ein kurzes Stück von der Autobahn. Und war ordentlich Betrieb, es rannten ausreichend Leute mit kleinen Geräten in der Hand rum. Das finde ich immer dann irgendwie, ja, nicht merkwürdig, aber es ist schon was anderes, weil das hat man, also ist mir sonst noch nie so vorgekommen, ne, dass du irgendwo hinfährst und dann siehst du plötzlich Leute mit kleinen Geräten in der Hand irgendwas suchen. Und haben uns dann kurz das Gelände angeguckt, vorne beim Sechsertopf, dem berühmten Restaurant, hätte ich fast gesagt, also der Kneipe dort, gleich am Eingang quasi vom Gelände. Da war auch gut Betrieb. Das Gelände vorne, wo der Letterbox-Cache und wo es zur Chirurgie geht, scheint unverändert zu sein. Also da ist der Zugang, da steht immer noch so ein Zauntor, aber die Wege drumherum, da ist auch nichts irgendwie mit Schildern und sowas dran. Ein Stück weiter sah das schon anders aus, und zwar beim Eingang zum Badehaus, bin ich der Meinung, die große Einfahrt dort, wo auch das Denkmal steht mit dem Soldaten, mit dem Sunny-Soldaten. Da ist die ganze Fläche, wo dieses Denkmal steht, ist das eigentlich ein Denkmal? Ja, jedenfalls wo diese Figur steht, die ja sehr groß ist, komplett erdig gewesen. Das heißt, das ganze Gras und das ganze Gestrüpp war da weg. Das ist umzäunt gewesen hier mit so einem Flatterband. Und da haben Leute gerade Rasen ausgesät.
Oh.
Auf herkömmliche Art und Weise. Und da war richtig Wuling, da waren zig Leute da, die auf dem Gelände rumwuselten. Vorne war abgesperrt, Schilder dran, betreten verboten, tralala. Also da ist richtig Ebbe, da sind richtig viele Leute. Das Badehaus kann man noch von der Straße aus so ein bisschen sehen, aber das war's dann auch. Also viel mehr ist da nicht. Ja, dann sind wir noch ein Stück hoch und haben auf dem Gelände noch so ein bisschen, was da schon alles neu ist, wo die Klinik auch ist, das angeguckt. Da war richtig viel Betrieb. Als wir damals da waren, hatte ich das Gefühl, da war kein Mensch. Also scheint auch die Klinik gut belegt zu sein. Das muss nicht unbedingt ein gutes Zeichen sein, aber
ja.
Da ist richtig was los. Und dieses eine von den kleinen Häuschen, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, nicht Pförtnerhäuschen, Wärterhäuschen, irgendwie so, wo die junge Dame da ermordet worden ist.
Bitte?
Hast du das nicht gelesen?
Also eine junge Dame ermordet worden?
Ja, bei irgendwelchen Sexspielchen, wie auch immer. Ich habe das gar nicht weiter verfolgt, habe damals nur die Nachricht mitbekommen, dass da...
Wie, du hast eine Nachricht mit Sexspielchen für den Podcast und vergisst sie? Das ist doch Hörerbindung.
Ja, Entschuldigung.
Schnell,
das war, glaube ich, kurz vor meinem Urlaub. Da war der Podcast gerade gelaufen. Jedenfalls... Dieses Haus, da ist unten, sind alle Scheiben verdunkelt, alles zu, und das Haus von außen mit Graffiti beschmiert und sowas alles, sieht richtig übel aus. Ich glaube auch nicht, dass das noch irgendwie einen Mieter findet da momentan, und wahrscheinlich darf es auch noch nicht vermietet werden, weil die Spuren und hast du nicht gesehen. Das war ein bisschen gruselig da. Aber ansonsten ist, wie gesagt, bis auf da unten Badehaus, wo ordentlich Bewegung ist, alles noch relativ unverändert. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie große Schilder oder Absperrungen oder sonst irgendwas gesehen, und entspricht ja auch dem, was Barbie und Butler uns damals gemailt hatten, was wir die älteren Hörer erinnern sich Podcast hatten. Ja, aber das war ganz interessant, irgendwie da einfach mal so hinzufahren, und also hätten die Kinder alle gepennt, wären wahrscheinlich nochmal raus und hätten in den Gebäuden ein bisschen fotografiert, aber die hatten dann auch keine Lust mehr, da zu warten.
Also es wird nur ein Teil aufgeräumt.
Ja, genau. Also alles, was da unten Badehaus ist, da ist richtig Bewegung gerade. Aber es sieht schon gut aus. Also wäre ja dem Gelände auch so ein bisschen zu wünschen, dass da was passiert.
Wenn der Owner jetzt clever gewesen wäre, dann haben wir ein Zito-Event gemacht, um die Caches rum.
Genau.
Dann wären alle nochmal gekommen und hätten sein Gelände aufgeräumt.
Ach, du meinst
den
Grundstücks-Owner?
Ja, der Grundstücks-Owner, der echte.
Stimmt.
Ne, das wäre doch cool gewesen, oder?
Ja, aber da musst du mit 300 Mann, glaube ich, anrücken, um an zwei Tagen wenigstens ein bisschen was
Sichtbares. Ja, bei Belitz, absolut realistisch.
Ja. Nee, das stimmt.
So, jetzt Ja?
Ja, nee.
Hast du mich verstanden?
Was?
Nee. Na, Thema, wie geht's denn jetzt weiter mit dem Thema?
Na, das gleiche Thema haben wir auch an anderer Stelle, wollte ich gerade sagen.
Oh.
Ja. Nenn mich Gott. Und zwar am Bromi-Treff. Der Brummi-Treff ist immer noch nicht gefunden, aber 194 Leute zwischenzeitlich beobachten das dort.
Boah, 200 klare Werbemails, ne?
Ja,
200
ne?
definierte Empfänger, richtig
ja,
gut.
Ja, ja. Und das Zito-Event naht am 9.09.2008 ab 17 Uhr ruft EW742 zum Aufräumen am Brummi-Treff. Und da gibt es ja nun mittlerweile auch schon 51 Leute, die das Ding auf der Watchlist haben. Immerhin 25 will attend. Und ja, eine Menge Coins und Travel Bucks, die schon drin liegen. Ich glaube, jeder, der sich anmeldet, hat so ein bisschen die Hoffnung, beim Aufräumen die Dose zu finden.
Allerdings, na klar. Also das, oder wenigstens vielleicht den Owner kennenzulernen.
Ja, also mittlerweile ist es ja, glaube ich, schon beim Brummi-Treff so wie ein FTF, was wir eben gerade besprochen haben, beim Brummi-Treffen DNF zu loggen. Ne? Ich war da.
Genau, das ist sowas wie eine Legende mittlerweile.
Ja, genau.
Das Ganze ist im Forum auch nochmal aufgewühlt worden und da sind eine Menge Hintergründe genannt worden, die, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, mich so nicht wirklich interessieren, weil da zu Hörensagen ist.
Mhm.
Ne? Da geht jetzt hier so ein... Also worauf ich mich gern konzentrieren würde in der ganzen Sache, und da sind wir uns auch mit EW742 einig, die Dimension, die das hat in einer internen Auseinandersetzung, haben wir alle nicht gewusst und wie gesagt, möchte ich auch gerne ignorieren in dem Zusammenhang. Aber dass da ein Cache liegt, der nicht gefunden wird und dass an der Stelle jetzt ein Zito-Event stattfindet, das finde ich ganz großartig.
Ja, da bin ich echt gespannt, was dabei passiert.
Du, wir haben eine super gute Zeit, um zu sagen, für jetzt genug und in 10 Minuten mehr.
Mhm. Vorher wollen wir noch das, was wir im Blog gerade angekündigt haben, und zwar Grüße, die über den Podcast ausnahmsweise.
Ach, ich habe unseren Blog gar nicht angeguckt die ganze Zeit.
Da gibt es schon 5 Kommentare und fangen wir einfach mal an. Ich fange mal oben an.
Wir sollen jetzt wirklich Leute grüßen, ja?
Ja.
Wie so Stimme der DDR. Hier.
Genau, Dönies als Dönies, dass es Dönies heißt. Was heißt Dönies? Ich als Neukescher aus Stuttgart grüße Cruz, zurzeit als Austauschkescher in Hamburg.
Sehr gut. Phoebe Meyer sagt, was, wie, grüßen erlaubt, na denn mal los. In diesem Zusammenhang einen schönen Gruß an die Doppel-O-Agenten.
Herr Schweigert meint, Spoilerpfeile zu verkaufen. Details gibt's auf Geocaching Nordfriesland, also wir haben echt gekauft hier.
Wie bitte?
Ja.
Spoilerpfeile?
Ja, musst du bei ihm lesen
dann. Ja, das mache ich. The Pet sagt, psst, muss doch keiner wissen, dass ihr am Podcasten seid, sonst gibt's wieder so komische Handysignaltöne. Ich grüße übrigens alle Bremer Cacher. Dem kann ich mich nur anschließen.
Und Irrlicht, der den MP3-Player schon eingesteckt hat und auf den Download für die Zug- und Busfahrt morgen früh wartet, grüßt die Klettercacher.
Also an alle vermuten, ne? So an.
Oder es gibt jemanden, der auf den Nick Klettercacher hört.
Ja, sehr fein.
Ja,
also, das funktioniert, ist das geil.
Dann sagen wir für den Moment mal ganz kurz und knapp Tschüss.
Tschüss.